gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange Zeit nicht. Dann aber sagte er sich, ich fürchte zwar Gott nicht und nehme auch auf keinen Menschen Rücksicht. Weil mich diese Witwe aber nicht in Ruhe lässt, will ich ihr Recht verschaffen. Sonst kommt sie am Ende noch und schlägt mich ins Gesicht. Der Herr aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht zu ihrem Recht verhelfen, sondern bei ihnen zögern? Ich sage euch, er wird ihnen unverzüglich ihr Recht verschaffen. Wird jedoch der Menschensohn, wenn er kommt, den Glauben auf der Erde finden? Amen. Ich finde es interessant, dass genau dieser Text heute dran ist, weil wir viele Zeugnisse gehört haben, in denen es darum geht, sich auf Verheißungen Gottes zu stellen. Wir haben starke Gebetserhörungen gehört und wir haben auch gehört, dass manchmal Dinge nicht passieren oder nicht sofort passieren. Und genau dort hinein spricht dieses Gleichnis. Das Gleichnis geht auch um das Reich Gottes. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das Reich Gottes ist da, wo der Wille Gottes geschieht. Das Reich Gottes ist schon angebrochen. Es ist nicht ein Reich, was man sehen kann, was sich irgendwie ausbreitet wie ein Imperium, was andere Länder angreift, sondern es ist geistlich. Und als Jesus auf der Erde war, da hat das Reich Gottes angefangen. Dann wurde Jesus gekreuzigt und eines Tages kommt Jesus wieder. Jesu Wiederkunft. Und das Reich Gottes, was ich hier jetzt mit dem Grünen darstelle, hat schon begonnen, als Jesus auf der Erde war. Und nachdem er gekreuzigt wurde, ist Jesus nicht mehr da, aber wir sind da und wir haben den Heiligen Geist. Und das Reich Gottes ist hier schon in vielen Bereichen da. Und wenn Jesus wiederkommt, dann ist die Linie nicht mehr gestrichelt, sondern vollständig da. Und auch wenn jetzt unser Gleichnis in Lukas 18 nicht explizit das Wort Reich Gottes verwendet, geht es trotzdem um das Reich Gottes und um diese Spannung. Denn wir sind ja in diesem Bereich. Zwischen Kreuzigung und seiner Wiederkunft. Und Jesus spricht hier in Lukas 18, hier als er noch auf der Erde ist, zu seinen Jüngern. Und er bereitet sie auf das hier vor. Das ist der Kontext. Jesus sagte ihnen durch ein Gleichnis, dass sie alle Zeit beten und darin nicht nachlassen sollen. Ist das nicht schön? Wir haben hier 8 Verse und im ersten Vers steht direkt die Aussage. Also wir können wirklich sicher sein, dass wir die Message verstehen. Jesus sagte ihnen durch ein Gleichnis, dass sie alle Zeit beten und darin nicht nachlassen sollen. In einer Stadt lebte ein Richter, der Gott nicht fürchtete und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe, die immer wieder zu ihm kam und sagte, verschaff mir Recht gegen meinen Widersacher. Jesus baut in diesem Gleichnis 2 Charaktere ein. Das eine ist der Richter, das andere ist die Witwe. Und er malt diese beiden Charaktere in sehr knalligen Farben. Er macht etwas sehr deutlich, damit wir den Sinn verstehen können. Der Richter hat folgende Eigenschaften. Er fürchtet Gott nicht und nimmt auf keinen Menschen Rücksicht. Wisst ihr, was die 2 wichtigsten Gebote sind? Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Welche beiden Gebote erhält der Richter nicht ein? Gott nicht fürchten, auf keinen Menschen Rücksicht nehmen. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe. Die Witwe kommt, ja, wenn die Menschen damals, wenn die Jünger an die Jesus ja redet, Witwe hören, dann denken sie an eine Person, die damals vielleicht noch mehr als heute schutzbedürftig war. Heute haben wir immerhin Sozialsysteme, die in gewisser Weise da reingehen. Aber damals war das noch stärker. Witwen standen unter dem besonderen Schutz Gottes. Das sehen wir zum Beispiel im Psalm 68, Vers 6, den ich jetzt nicht vorlese. Und diese Witwe hat ein Unrecht. Und sie kann aber von sich aus nichts tun. Sie hat keine, vermutlich wenig Familie, die ihr hilft. Sie hat vermutlich auch keine finanziellen Ressourcen, um zum Beispiel den Richter zu bestechen oder andere Schritte einzuleiten. Das Einzige, was die Witwe tun kann, ist immer wieder bitten. Sie kommt zu ihm und sagt, verschaff mir Recht gegen meinen Widersacher. Sie kommt immer wieder zu ihm. Er steht im Griechischen nicht wörtlich da, aber wegen dem Verbalaspekt kann man das so interpretieren. Und wir sehen es auch später, weil diese Witwe aber mich nicht in Ruhe lässt. Daran sehen wir, dass auf jeden Fall häufig diese Witwe immer und immer und immer wieder kommt. Das, was sie tun kann, ist immer wieder bitten. Wir wissen nicht genau, wer der Widersacher ist. Da kommen wir später noch zu. Der Richter, der eigentlich von Gottes Gebot her Recht sprechen sollte. Und die Propheten erinnern wir immer wieder daran, wie schlimm es ist, dass die Richter und die religiöse Elite nicht den Willen Gottes durchsetzt. Aber was will der Richter? Er wollte lange Zeit nicht. Dann aber sagte er sich, ich fürchte zwar Gott nicht und nehme auch auf keinen Menschen Rücksicht. Okay, langsam haben wir es verstanden. Weil mich diese Witwe aber nicht in Ruhe lässt. Weil die Begründung für das Handeln des ungerechten Richters ist das permanente Nerven der Witwe. Dieses nicht in Ruhe lassen kann man wirklich übersetzen, sie geht mir auf den Senkel, sie geht mir richtig auf den Nerv. Deshalb will er ihr Recht verschaffen. Daran erkennen wir auch, dass die Witwe wirklich im Recht ist. Denn der Richter sagt, ich will ihr Recht verschaffen. Sonst kommt sie am Ende noch und schlägt mich ins Gesicht. Oder schlägt mir ein blaues Auge, kann man auch übersetzen. Dann haben wir hier einen Cut, eine Zäsur. Und ab Vers 6 spricht dann wieder wieder Jesus zu seinen Jüngern. Eine interessante Sache möchte ich noch loswerden. Ist es nicht interessant, dass in den Gleichnissen von Jesus oft die ungerechten Menschen in der Welt benutzt werden? Wenn wir zwei Kapitel vorher schauen, in Lukas 18, das Gleichnis vom ungerechten Verwalter, wo Gott den ungerechten Verwalter lobt und hier auch Jesus benutzt den ungerechten Richter, der dann letzten Endes gut handelt. Es ist irgendwie interessant, dass oft in Jesu Gleichnissen die gottlosen Menschen mit einem glasklaren Verstand handeln. Finde ich interessant. Aber wir machen weiter mit Vers 6. Hört, was der ungerechte Richter sagt. Hört. Jesus will, dass seine Jünger das hören. Es ist nicht nur ein Hören mit den Ohren, sondern es ist ein geistliches Hören. Und das gilt auch für euch heute. Hört das, was der ungerechte Richter sagt. Für uns hier in dieser Spannung. Hört das. Was sagt er? Sollte Gott seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht zu ihrem Recht verhelfen, sondern bei ihnen zögern? Der Grund, warum Jesus das Bild von dem ungerechten Richter so stark malt und immer wieder seine Ungerechtigkeit betont, ist, weil er einen Kontrast machen will zwischen ihm und Gott. Wenn schon der ungerechte Richter der Witwe zu ihrem Recht verhilft, wie viel mehr dann der liebevolle Vater im Himmel? Wie viel mehr dann Gott? Und das ist auch eine Message, die, glaube ich, heute für uns als Gemeinde dran ist. Ich habe in meiner ersten Predigt ja darüber gepredigt, dass Jesus uns den Charakter Gottes zeigt und dass wir immer auch im Gebet klar den Charakter Gottes vor Augen haben müssen. Und ich bin ja noch kein Pastor, aber ich habe schon Kontakt mit Menschen und ich erlebe wirklich, dass oft auch wir beten lange für eine Sache und sehen sie noch nicht. Und ganz oft kommt dann irgendwann das Thema auf den Charakter Gottes und wir merken, oh,
In der Art und Weise, wie wir beten, beten wir vielleicht aus Angst, beten wir aus Verzweiflung, sind wir irgendwie sauer auf Gott. Aber diese Grundlage, auf der wir beten können, sollen, dürfen, müssen, der Charakter Gottes, dass wir ihn verstanden haben, das fehlt oft. Und ich habe das auch bei mir immer wieder erlebt. Was ist deine Grundlage, auf der du betest, auf der du Tag und Nacht zu Gott schreist? Ist es, dass du weißt, dass Gott ein guter Gott ist, ein guter Vater ist? Oder ist es was anderes? Und Jesus ist das so wichtig. Sollte Gott seinen Auserwählten nicht zu ihrem Recht verhelfen? Wenn schon der ungerechte Richter, wie viel mehr dann Gott? Bis hierhin ist das Gleichnis irgendwie gar nicht so schwer, oder? Jesus bereitet die Jünger vor, die nach seiner Himmelfahrt viel Unrecht erleiden werden müssen, bevor er wiederkommt. Er sagt ihnen, sie sollen alle Zeit beten und nicht daran nachlassen. Sie sollen nicht an Gottes Charakter zweifeln. Er ist gut und er will ihnen zu ihrem Recht verhelfen. Jetzt aber ab Vers 7 und Vers 8 wird es nochmal spannend. Sollte Gott seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht zu ihrem Recht verhelfen, sondern bei ihnen zögern? Ich sage euch, er wird ihnen unverzüglich ihr Recht verschaffen. Was heißt das? Was heißt zu ihrem Recht verhelfen? Was ist damit gemeint? Und zu welchem Zeitpunkt wird das geschehen? Das sind gute Fragen, oder? Ehrlich. Wirst du dir spontan und wie ihr diese Fragen beantwortet? Also ich habe echt lange gebraucht und ich bin mir immer noch nicht ganz sicher. Also seid gnädig mit mir. Ich finde es wirklich schwer. Ist es nicht eigentlich ein Widerspruch, dass die Auserwählten Gottes Tag und Nacht zu ihm schreien? Und Gott sagt aber, ich will nicht zögern und ich will ihnen unverzüglich ihr Recht verschaffen. Wenn Gott den Gläubigen unverzüglich ihr Recht verschaffen würde, warum müssen sie dann noch Tag und Nacht schreien? Ist das nicht ein Widerspruch? Und ich habe wirklich lange überlegt und gebetet und möchte jetzt in meiner Predigt, im zweiten Teil der Predigt, die Frage so beantworten, dass ich unterscheide zwischen zwei Unrechten. Also wenn der Witwe, die ja für die Gemeinde steht und uns Gläubigen zu unserem Recht verholfen wird, dann heißt es ja, dass vorher ein Unrecht da sein muss. Sonst müsste uns ja nicht zum Recht verholfen werden, oder? Und ich, meine Antwort darauf ist, ich glaube, es gibt zwei Arten von Unrechten. Und ich will diese beiden Arten von Unrechten, die uns als Christen begegnen kann, die ich so einteilen würde, beschreiben, was das ist und dann darauf eingehen, wie wir dann beten können. Weil darum geht es ja, alle Zeit beten. Ich glaube, es gibt zwei verschiedene Arten von Unrecht. Das erste Unrecht, denke ich, sind Verfolgung, Qual, Spott und Gewalt, wenn wir Jesus Christus nachfolgen, die von Menschen ausgeht. Und da sind wir wieder hier bei der Spannung. Jesus hat seine Jünger hier, aber auch an anderen Stellen darauf vorbereitet, dass sie wegen der Nachfolge an ihm leiden müssen, dass sie aus den Synagogen ausgeschlossen werden, dass man sie schlagen wird, dass man sie sogar töten wird. Er hat das sehr, sehr klar gemacht. Und ich denke, das ist auch ein Unrecht, was Jesus hier in Lukas 18 anspricht. Ich habe dazu 2. Petrus 3, Vers 9 mitgebracht. Warum lässt Gott das zu? Warum gibt Gott uns keine Autorität über Menschen? Warum befreit Gott nicht jeden Christen, der in Nordkorea im Gefängnis sitzt, sofort? Warum muss die Kirche im Iran sich im Untergrund treffen und die um ihr Leben fürchten? Das ist ein Unrecht. 2. Petrus 3, Vers 9. der Herr der Verheißung, Gott, zögert nicht, da haben wir es schon wieder, er zögert nicht, wie einige meinen, die von Verzögerung reden, sondern er ist geduldig mit euch, weil er nicht will, dass jemand zugrunde geht und dass alle zur Umkehr gelangen. Ein Unrecht, was Christen erleiden, ist Verfolgung, wie in Deutschland sehr wenig, aber in anderen Ländern der Welt sehr stark. Und der Grund dafür ist, weil Gott nicht will, dass jemand zugrunde geht, sondern dass alle zur Umkehr gelangen. Gott hat den Menschen einen freien Willen gegeben und gibt den Menschen, die Christen verfolgen, Zeit, umzukehren und Buße zu tun. Und das ist hier in dieser Spannung. Und das bedeutet, dass wir Christen das manchmal aushalten müssen. Das war das erste Unrecht. Ich denke, ein zweites Unrecht, so würde ich diesen Text auslegen, kann auch sein, dass Dinge, die uns als Kinder Gottes rechtmäßig zustehen, noch nicht da sind. Wir sind ja Kinder Gottes und als Kinder Gottes auch Erben seines Reiches. Das sagt Paulus in Römer 8, Vers 17. In Lukas 12, 32 sagt Jesus: Fürchte dich nicht, kleine Herde, denn es hat dem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Das heißt, das Reich gehört schon zu uns. Und im Reich Gottes gibt es Verheißungen an uns. Verheißungen, die im Willen Gottes liegen. Und ich würde so kühn sein und behaupten, dass diese Verheißungen uns tatsächlich gelten und auch jetzt schon gelten. Nicht erst, wenn wir bei Jesus im Himmel sind. Nicht erst hier bei Jesu Wiederkunft, sondern auch schon vorher. Aber dass wir sie im Glauben empfangen. Ich kann an dieser Stelle nicht alles ausführen, was ich denke, was im Willen Gottes ist. Das würde diese Predigt sprengen. Die Bibel sagt in Epheser 5, 17, darum seid nicht unverständlich, sondern begreift, was der Wille des Herrn ist. Der Wille Gottes ist zentral für die Dinge, die wir im Glauben erbitten. Denn nur wenn wir um Dinge beten, die im Willen Gottes sind, stehen sie uns auch zu. Nur dann können wir wirklich im Glauben fest davon überzeugt sein, dass wir empfangen. Wenn wir beten, Herr, ich will morgen 40 Lamborghinis in meiner Garage haben. Ach so, eine Garage habe ich noch gar nicht, die will ich auch noch. Das ist kein Gebet, was im Willen Gottes ist. Aber wenn wir die Verheißung Gottes annehmen, dann können wir auch glauben, dass er sie erfüllt und hört. Ich habe ein paar Verse dazu mitgebracht. 1. Johannes 5. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm, zu Gott, haben, dass er uns hört, wenn wir etwas erbitten, das seinem Willen entspricht. Wenn wir Tag und Nacht zu ihm schreien, hört Gott uns. Und es wird richtig dick in Vers 15. Wenn wir wissen, dass er uns bei allem hört, was wir erbitten, dann wissen wir auch, dass er unsere Bitten schon erfüllt hat. Wenn das keine starke Zusage ist, weiß ich es auch nicht. Oder Markus 11, ich lese erstmal nur Vers 24. Darum, ganz unten, darum sage ich euch, alles, worum ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt. Dann wird es euch zuteil. Was sind das für starke Zusagen, die Jesus an uns gibt? Lass uns sie ernst nehmen als Gemeinde. Ich denke, dass einige der Verheißungen, die im Willen Gottes sind, dass wir sie natürlich in der Bibel finden. Und ich will nur ganz kurz anreißen, was ich denke, was zum Beispiel dazugehört. Versorgung. Jesus sagt, wenn Gott schon die Lilien auf dem Feld kleidet und die Vögel ernährt, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen? Das sagt Jesus. Versorgung, denke ich, nicht unbedingt krasser materieller Reichtum, aber Versorgung. und das können wir in Anspruch nehmen. Führung in unserem Leben. Er hat gute Werke für uns vorbereitet, damit wir in ihnen wandeln sollen. Mehr Erkenntnis über Gott. Mehr von seinem Heiligen Geist. Wenn die Menschen, die schon schlecht sind, ihren Kindern gute Gaben zu geben wissen, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel seinen Heiligen Geist geben? Das ist eine klare Zusage. Das ist der Wille Gottes für unser Leben. Dass wir Identität annehmen können, die von ihm kommt. Das will Gott uns schenken. Ich denke auch, dass Heilung dort hineingehört. Jesus, der sagt, ich will dich heilen. Jesus, der sagt, ich bin der Herr, der dich heilt. Alle diese Dinge, die Willen Gottes für unser Leben sind, haben wir schon in dem Moment erhalten, in dem wir darum bitten. Sozusagen zumindest diese klaren Zusagen, die ich hier gelesen habe, 1. Johannes 5 und Markus 11, Vers 24. Aber manchmal erleben wir das ja noch nicht. Und ich will versuchen, diese schwierige Frage zu beantworten mit einigen Bibelversen und dann sind wir am Ende. Markus 11, da verflucht Jesus einen Feigenbaum. Er sagt, in Ewigkeit soll niemand mehr eine Frucht von dir essen. Dann in Vers 15 bis 19 kommt die Tempelreinigung. Und in Vers 20 lesen wir, als er am nächsten Morgen, als sie am nächsten Morgen an dem Feigenbaum vorbeikamen, sahen sie, dass er bis zu den Wurzeln verdorrt war. Also Jesus spricht zu dem Feigenbaum und einen Tag später ist das passiert. Aus dem Buch Daniel in Vers 23, davor betet Daniel und das ganze Gebet ist aufgeschrieben. Und ich denke, das Gebet dauert ungefähr 3 Minuten, ich weiß nicht, also einige Minuten auf jeden Fall. Und dann kommt ein Engel am Ende des Gebets und sagt zu ihm, schon zu Beginn deines Gebetes erging ein Gotteswort und ich bin gekommen, 3 Minuten später gekommen, um es dir zu verkünden. Denn du bist geliebt. Der Engel kommt erst, nachdem Daniel das Gebet beendet hat. Aber eigentlich war das Gebet schon am Anfang erhört. Oder in Daniel 10, da fastet und betet Daniel 3 Wochen, um eine Vision zu verstehen. Und nach 3 Wochen kommt der Engel und sagt, fürchte dich nicht, Daniel, schon vom ersten Tag an, als du dich um Verständnis bemühtest und dich deswegen vor deinem Gott beugtest, wurden deine Worte gehört. Und wegen deiner Worte bin ich gekommen. 3 Wochen später. Ich kann nicht eine Antwort geben, warum in deinem Leben manche Dinge, die als Verheißung Gottes da sind, noch nicht eingetreten sind. Das kann ich nicht, das will ich mir nicht anmaßen. Was mein Ziel heute war, ist zu sagen, eigentlich ist es ein Unrecht, weil eigentlich steht uns als Kind Gottes die Verheißung des Reiches zu. Ich weiß nicht, warum sie manchmal nicht eintreffen oder warum es manchmal so lange dauert. Das kann ich nicht sagen. Diese Verse in Markus 11 und in Daniel 9 und 10 helfen mir zu verstehen, dass es in gewisser Weise ein geistliches Geheimnis ist, dass es einen zeitlichen Unterschied geben kann zwischen wir beten und haben schon empfangen, weil das sagen ja die Zusagen. Wir sollen so bitten, als ob wir schon empfangen haben. Und bis es dann aber tatsächlich passiert. Seid ihr dabei bei dem Gedanken? Und in dieser Zwischenzeit, wo wir warten, finde ich, dass uns diese Verse und auch der Text aus Lukas 18 ermutigen, auf Gottes Charakter zu vertrauen. Und trotzdem so beten, als ob wir schon empfangen haben. Vielleicht will Gott auch den Charakter von uns Betern schärfen in der Zeit. Uns Geduld lernen, ich weiß es nicht. Das Reich Gottes ist da, aber es ist noch nicht vollständig da. Und in dieser Zwischenzeit leiden wir teilweise Verfolgung. Und die gehört dazu, die können wir nicht abwenden, bis Jesus wiederkommt weil er nämlich will, dass Menschen umkehren. Und andere Unrechte, weshalb wir zu Gott schreien, können sein, dass Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, klar in seinem Wort gegeben hat, noch nicht eingetreten sind. Und in diesen Verheißungen können wir auf Gottes Charakter vertrauen. Er ist ein guter Gott. Und wir haben diese Dinge bereits empfangen, auch wenn es aus welchen Gründen auch immer manchmal dauert, bis sie tatsächlich eintreten. Amen. Lass uns noch beten. Vater, ich bete, dass wir in dieser Zeit, bevor du wiederkommst, dir vertrauen. Du bist ein guter Gott. Wir wollen glauben, dass du deinen Kindern gute Gaben gibst und dass du uns unverzüglich zu unserem Recht verhilfst. Vater, ich danke dir für dein Kreuz. Danke dir, dass wir daran sehen, dass du ein guter Gott bist. Danke dir, dass du uns Verheißungen am Kreuz erkauft hast. Und ich danke dir auch für dein Kreuz, weil es uns hilft und anderen Christen auf der Welt hilft, die Ungerechtigkeiten auszuhalten, die du nicht beenden kannst, weil du willst, dass Menschen umkehren. Danke für dein Kreuz, was als Bollwerk in der Weltgeschichte steht, woran wir deinen Charakter erkennen, was uns Verheißungen gibt und was uns hilft, auszuharren und auf dich zu schauen, Jesus. Amen.